Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Diet Your Brain, der Podcast von und für DiätassistentInnen. Mein Name ist Lea und ich habe heute Matthias zum Gast. Und Matthias Zöpke könnt ihr einige schon von euch kennen, von der parenteralen, enteralen Folge oder aber auch, wo wir zum Thema Berufspolitik sprechen. Matthias ist Vizepräsident des VDDs und hat uns ein Thema vorgeschlagen, und zwar das Thema Palliativmedizin. Und ich fand das Thema super gut, weil wir in der Ausbildung sehr wenig darüber sprechen, auch über das Thema Tod und Sterben. Und es doch immer mal uns wieder begleitet oder beziehungsweise uns immer mal wieder in unserem Beruf auch über den Weg läuft. Ich meine, wie oft haben wir Patienten, die auch Krebs haben, Autoimmunerkrankungen haben oder auch Schlaganfälle, die begleitet werden müssen, und auch Patienten, die jahrelang bei uns sind, die auch versterben. Und dementsprechend ist es eigentlich ein sehr, sehr schönes Thema. Macht es euch auf jeden Fall gemütlich, haut euch einen schönen Tee in die Tasse und kuschelt euch an eine schöne Ecke und ja, hört doch einfach rein. Und falls ihr euch fragt, wer im Hintergrund kurz schnarcht, das ist tatsächlich einer der beiden Hunde von Matthias. Ihr werdet am Ende erfahren, auf welcher von den beiden. Ich fand es so angenehm und so schön, deswegen habe ich es drinnen gelassen. So entspannt wie die beiden Hunde wünsche ich euch natürlich eine entspannte Diet Your Brain Folge. Also Matthias, was sind denn so deine Erfahrungen mit der Palliativmedizin?
Das ist eine sehr schöne offene Frage. Ich habe relativ viele Erfahrungen gemacht oder mache immer noch welche. Ich habe von Anfang an in der Ausbildung eher unbewusst die Erfahrung gemacht, weil ich ja versehentlich ja gleich in der Onkologie gestartet bin und da ja gar nicht hin wollte. Mhm. Das heißt, ich habe dann gleich zwangsläufig ja mit dem Thema Palliativmedizin und palliative Lebensphasen Erfahrungen gemacht. Und eigentlich waren alle Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, so schwer oder so komisch das vielleicht klingen mag, eher gut und auch immer irgendwie, ich mag das Wort nicht, bereichernd, aber
ja.
Für alle Seiten, hoffe ich.
Sie haben dir vor allem in der Entwicklung was gebracht als Diätassistent oder als Mensch?
Beides. Also sowohl als, ich sag mal, Therapeut im weitesten Sinne oder als beratender Part im Sinne von, bis wohin ist es gut, mitzumischen, wo ist es gut, einfach mal die Klappe zu halten und das, was gerade gesagt wird, von sowohl Angehörigen als auch Betroffenen, einfach nur stehen zu lassen, ohne gleich irgendwas begründen zu müssen. Also, und was ich viel gelernt habe, ist, es geht in der palliativen Lebensphase viel mehr ums Leben selber, als um das, wir haben einen gemeinsamen Feind sozusagen und den geht es jetzt mit allen möglichen Mitteln zu therapieren und anzugreifen, sondern wir gucken eher, was kriegen wir denn aus der verbleibenden Zeit, die ja relativ breit sein kann oder lang sein kann, was kriegen wir denn da noch Cooles an Lebensqualität hin und Lebenszeit?
Ich fand, das Thema ist ziemlich interessant. Wir hatten im Bachelor damals eine Kommilitonin, die dazu auch eine Bachelorarbeit geschrieben hat, Katrin Fuse. Die Bachelorarbeit ist auch online zugänglich, kann die sehr empfehlen. Da ging es auch darum, ob Ernährungsberatung, diätetische Interventionen überhaupt relevant sind für die Palliativmedizin und ob die PatientInnen, die betroffen sind, da auch das überhaupt sehen. Und rauskam, also das jetzt ganz grob zusammengefasst, dass die meisten gar nicht denen bewusst ist, dass Ernährung ein Faktor sein kann, der unterstützen kann, der Lebensqualität aber auch bringen kann. Wo siehst du denn die diätetische Relevanz in der Palliativmedizin?
Wenn wir jetzt unser Gespräch bis hier schon mal irgendwie gutachten, habe ich den Eindruck, wir sprechen nur noch von der letzten Lebensphase, aber Palliativ kann ja auch über Jahre gehen. Wir wissen ja nur, wir haben nicht mehr das Ziel zu heilen, sondern die Lebensqualität steht viel mehr im Fokus und vielleicht auch eine gewisse Zeit den Status, den man hat, zu erhalten. Von daher kann es natürlich, wenn wir davon ausgehen, der Patient hat vielleicht noch 1 oder 2 Jahre oder vielleicht auch ein bisschen mehr, erstmal gucken, wie ist denn der aktuelle Ernährungsstatus und wie können wir den denn zusammen aufbauen? Was sind denn gerade die Probleme, die am schwersten für den Betroffenen als aber auch die Angehörigen oder Zugehörigen sind? Sei es jetzt irgendwelche Schluckprobleme oder Zustand nach, also in der palliativen Situation ist ja trotzdem noch eine palliative Chemo möglich oder auch eine palliative Bestrahlung, um Schmerzen zu lindern oder ähnliches. Und da haben wir natürlich die ganz normalen Probleme, die uns auch so vielleicht im onkologischen Setting auftauchen, also Schluckstörungen aufgrund von Verbrennungsschäden durch die Bestrahlung. Das sind ja die ganzen Sachen, aber dann halt zu gucken, wenn es vielleicht Richtung nur noch Monate oder deutlich begrenzteren Lebenszeit geht, zu sagen, okay, was ist denn, worauf haben Sie denn Lust? Was ist Ihnen denn wichtig? Wie muss das Essen denn sein? Was hat Ihnen immer besondere Freude oder Emotionen entlockt als Gericht? Und wie können wir das in der Situation, wie es jetzt ist und wie Sie gerade Essen trinken können, irgendwie anpassen? Und wenn es halt ist, dass der Patient nicht mehr schlucken kann und Nahrung oral zu sich nehmen kann, ich kann ja trotzdem mit Gerüchen arbeiten. Ja, also zu schauen, gibt es einen gewissen Duft oder ähnliches, der dann im Wohnraum oder im Patientenzimmer oder ähnliches verbreitet werden kann. Oder was ich mit Angehörigen mal hatte, dass wir, ich hatte einen Patienten sehr, sehr lange begleitet. Wir hatten nie über Ernährung sprechen müssen, weil er nie ein Problem hatte. Wir haben meistens über Tour de France und Rennrad gequatscht. aber so in dem Ganzen lernt man ja auch die Familie kennen und irgendwann kam der mit nach Zustand nach Apoplex dann wieder. Und allen von der Familie war klar, was ich total cool fand, dass man das vorher schon wusste. Patient möchte nicht lebensverlängernde Maßnahmen haben. Also keine Sonde geschoben bekommen, wie das ja so auf der Stroke Unit üblich ist, sondern so wie es ist, war es okay und wir begleiten jetzt die Finalphase. Und seine Frau meinte immer, der hatte so ein Lieblingsbier gehabt, aber er kann es ja jetzt nicht mehr trinken. Und dann haben wir halt so diese kleinen Sprühflaschen, die es so gibt. Ja. Also die man so für die Handtasche oder Rucksack hat, wo man manchmal Desinfektion, die kannst du ja leer kaufen, in sauber und nicht ausspülen. Und da haben wir dann, oder hat sie dann sein Bier reingemacht und dann immer, wenn er so ein bisschen zu sich kam und meinte, ach, guck mal, wer da ist, willst du einen Schluck Bier? Und dann hat er halt offensichtlich genickt und dem zugestimmt und seinen Mund auch aufgemacht. Also ne, man ist ja trotzdem ansprechbar und irgendwie hat er reagiert. Ja. Und dann hat er halt zwei Sprühstöße quasi in seinen Mund bekommen und dann war irgendwie cool. Und da dachte ich, eigentlich ist das gerade, so schwer das für alle sicherlich sein mag, voll die schöne Sache, dass alle wissen, wie der Weg ist. Und das finde ich halt irgendwie nett, dass ich dabei sein durfte und irgendwie auch ein aktiver Part war, obwohl ich ja gar nicht viel zu tun hatte. So. Sondern das sind so die Sachen, wo man sagen kann, okay, wir haben natürlich das ganz normale diätetische Setting, wenn es noch um Jahre geht und akute Probleme gerade da sind, oder aber auch, wir haben so ein bisschen den Wünschewagen. So, was ist denn gerade cool für diesen Patienten in der jetzigen Situation? Ne? Oder muss irgendwie das Essen aus der Küche oder im Hospiz irgendwie so angepasst werden, dass es trotzdem zu sich genommen werden kann?
Ne? Ja, wie so ein Flugbegleiter mit so einem fantastischen Trolley, der alles Mögliche drin hat, aber nicht alles benutzen muss, sondern das kriegt, was der Patient will, Patientin will, Schön. Es ist ein gutes Beispiel, dass man halt einfach dann auch die Regeln einfach auflockert. Und halt auch sagt, okay, also es ist jetzt eine wichtige Phase im Leben und man muss da auch einfach gütiger sein und nicht ganz so streng sein.
Nö, genau. Also die einzige Regel, die es dann für mich gibt, ist, was der Patient halt sagt oder Patientin, ist halt Gesetz. So.
Mal so überspitzt, ist es denn nicht eigentlich zu anstrengend für die PatientInnen, dass dann noch extra Maßnahmen kommen oder auch überspitzt für die Angehörigen, wenn man dann sagt, ja, okay, man könnte jetzt zum Beispiel das und das noch machen, das hätte auf jeden Fall einen positiven Effekt. Schürt das nicht zu viel Hoffnung oder ist das eigentlich nicht zu viel? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, wichtig ist eigentlich, die Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen. Aber wir haben ja auch so einen gewissen Anspruch an unseren Job, wir wollen ja auch was besonders gut machen und ich glaube, wir sind ja auch so ausgebildet, dass wir unbedingt helfen wollen. Wie siehst du das?
Sprichst du einen wichtigen Punkt an. In der Ausbildung kommt halt Sterben wenig vor, also egal in welcher therapeutischen Ausbildung jetzt, kommt man irgendwie immer nur dahin, wenn man sich darauf spezialisieren möchte. Und so. Jetzt ist aber so, wenn wir sagen, okay, wir haben ein riesen Repertoire an Möglichkeiten, ich entscheide das ja nicht alleine, sondern wenn überhaupt im Konsens mit den, sowohl mit den Patientinnen selber als auch mit dem Angehörigenkreis. Und also jetzt weiß man ja vielleicht über mich, ich bin so ein großer Freund oder finde das ziemlich gut, mich in einer parenteralen Ernährungstherapie auszukennen. Aber das ist ja auch nur ein Werkzeug von vielen so. Und denn, wenn wir jetzt bei dem Bild Werkzeug bleiben, fahre ich halt meinen kleinen Werkstattwagen sozusagen ins Patientenzimmer und sage so, die und die Möglichkeiten haben wir. Das, was weiß ich, Trinknahrung ist so das Einfachste, damit können wir auch so ein bisschen spielen, also auch sie als Angehöriger oder diese Pulver, die es ja gibt, die geschmacksneutral sind, wo du das normale Essen anreichern kannst, ich zum Beispiel ganz gerne genommen, um auch die Angehörigen ein bisschen zu beruhigen. Ne, da kriegen sie was in die Hand, können das Essen des Patienten aufwerten, weil ja immer noch, oder viel ist ja die Angst da, was ist denn, wenn er jetzt nicht mehr isst, der verhungert doch. Klar, ist eine Angst, die ist da, ich diskutiere nicht um eine Angst, die da ist, sondern versuche so ein bisschen zu erklären, also per se, er verhungert nicht, ne, je nachdem, wo er gerade ist. Wir können immer helfen bis zu einem bestimmten Punkt, aber irgendwann sagt er auch, der Organismus ist gut. Ich schaffe das nicht mehr zu verstoffwechseln, das wird eine Belastung. So, dann müssen wir natürlich aber auch so oft mit dem ganzen Netzwerk, das um alle drumherum sprechen, dass sich irgendwie alle abgeholt fühlen und nicht, ja, nee, also der verhungert nicht, er stirbt nur, sehr platt gesprochen, sondern ja, wumm, ja. Alles klar, alle sind weg von mir, keiner würde mit zu uns wieder zurückkommen. So, ne?
Ja.
Von daher ist immer so ein bisschen zu gucken, was kann denn wen jetzt gerade helfen? Ob es die Angehörigen sind, die Angst haben, dann ist vielleicht die Aufklärung wichtiger, dass er eben nicht verhungert an sich, sondern wir können hier noch eine gewisse Unterstützung liefern. Sie haben das Pulver, vielleicht müssen es dem Angehörigen auch gar nicht sagen, dass sie es runtermachen, aber irgendwie sind alle beruhigt. Ich sage es dem Patienten schon, so, dass die jetzt was mitbekommen haben und dass es sein kann, dass sie eventuell. Und dann für die meisten ist es auch okay, die wollen es halt nur nicht sehen. Oder mein, wenn du jetzt einen Patienten hast, kennst du ja vielleicht ja auch, die seit Jahren irgendwie Trinknahrung oder Pulver oder irgendwas nehmen. Man sieht's und dir wird komisch. So. Ja, weil das immer dein Krankheitsbegleiter ist. Und wenn du es einfach runtermachst und keinem was sagst, dann ist das vielleicht ja auch für alle Seiten okay.
Ja, spielen ist wichtig. Ich denke halt auch, dass man nicht die Lust verlieren darf. Man sollte auch so als Diätassistentin, ist jetzt vielleicht voll der Ratschlag, aber man sollte selbst mit seinen eigenen Werkzeugen spielen, um rauszufinden, was man vielleicht auch empfehlen würde. Ich finde auch, Trinknahrung hattest du ja jetzt angesprochen, das muss es nicht immer nur in der Flasche geben. Also im Sommer als Eis zum Lutschen, wenn eh der Mund geschwollen ist und wehtut, ist es viel besser. Ja, und halt auch darauf achten, was man noch so anbieten kann. Ich meine, wir hatten ja auch Patienten, die eine Sonde oder halt auch einen Port bekommen haben. Mhm. Und da fand ich es auch am wichtigsten aufzuklären, auch was die Vor- und Nachteile der Lebensqualität sind, weil das viel untergeht. Meistens wird das ja einfach gelegt oder es wird dann besprochen, wollen Sie sowas haben, kann helfen, kann ihre Lebensqualität verbessern, aber es wird nicht genau gesprochen, inwiefern kann es die verbessern, inwiefern kann es die aber auch einschränken und was hat das für Vor- und Nachteile? Das fand ich auch immer wichtig.
Genau, gerade weil du jetzt Port ansprichst, da ist ja, oder künstliche Ernährung, sagen wir es mal so, da ist ja auch bei vielen so das Bild immer noch, okay, bald ist Game Over, weil ich muss ja jetzt schon künstlich ernährt werden.
Ja.
Dass das aber ein Tool von vielen in unserem Repertoire ist im medizinischen Setting, das wird halt gar nicht so gesagt. Und dass das, also wenn ich jetzt mit Patienten zu Hause spreche, sage ich, das ist ein Werkzeug, was wir haben. Und wenn sie sagen, ihnen ist das so viel Belastung, dann müssen wir halt gucken, wie wir entweder Pausen einbauen oder das gar nicht machen und andere Wege finden. Aber das soll ja nur eine Unterstützung für, oder es soll ja Druck rausnehmen, nicht essen zu müssen. Sondern okay, über Nacht kommt die Baseline sozusagen rein. Und wenn ich am Tag noch was dazu esse, ist das voll cool. Aber ich habe nicht mehr so dieses, ja, aber du musst doch essen. Das wissen alle. Aber es geht halt vielleicht gar nicht. Aber man möchte trotzdem und man hat auch den Lebenswillen, irgendwie noch weiterhin gute Zeit zu haben. Aber wenn es rein, aus welchen Gründen auch immer gerade nicht geht, dann ist das doch eine coole Möglichkeit zu helfen. Oder Druck rauszunehmen aus dem Familiensystem oder Helfersystem.
Ja, auch um eine Selbstkontrolle wieder zu schaffen. Ich meine, der Patient kann ja selbst kontrollieren und auch selbst bestimmen, inwiefern er es befahren lassen möchte. Also ob dann wirklich eine parenterale Ernährung über den Port kommt oder ob dann auch wirklich eine enterale Ernährung über die PEC kommt. Das kann der selbst bestimmen, finde ich auch wichtig. Jetzt hatten wir ja schon so ein paar Symptome ein bisschen angesprochen, also so Schluckbeschwerden oder einen wunden Mund. Was sind denn noch so typische Symptome, mit denen ich bei den Patienten rechnen muss?
Genau, ja, Schluckbeschwerden kommen relativ häufig hervor. Trockener Mund häufig mit nochmal bedingt. Dann natürlich auch, je nachdem, welche Medikamente mit dabei sind, generell eine Inappetenz, aber auch eine Übelkeit oder auch, wenn es jetzt schon in der Schmerztherapie mit dabei ist, also alle Morphine, legen die Darmtätigkeit natürlich lahm. Das heißt, wir sprechen da von einer Obstipation und auch da können wir als Diätassistenten Kunstfehler begehen, wenn wir denken, alles klar, in der Ausbildung habe ich gelernt, Obstipation, Ballaststoffe rein, ist hier ziemlich kontrainduziert, weil der Darm bewegt sich ja nur noch sehr, sehr langsam, wo dann halt anders geguckt werden muss. Ne? Das muss man, also solche Sachen muss man dann einfach im Hinterkopf haben. Erbrechen natürlich auch immer häufig mit vertreten, aber auch wenn wir jetzt in der Schmerztherapie nochmal sind, dass die Patienten vielleicht gar nicht so sehr, oder anders, dass die Patienten verlangsamt sind generell auch. Ne? Wir haben jetzt ein normales Gespräch, wie wir beide das führen. Das kann dann schon mal länger dauern, auch im Gesprächsfluss, dass man auch dann schafft, sich wiederum zurückzunehmen und die Pause auszuhalten. Weil aufgrund der Schmerztherapie schaltet das im Gehirn vielleicht auch ein bisschen langsamer, oder ein Patient muss mehr überlegen oder sich mehr zusammenreißen, wie die Antwort jetzt sein soll, oder nochmal fragen, was haben wir denn gerade besprochen? So dieses, okay, wir sind alle beruflich im Stress, aber jetzt hier ist das voll egal. Jetzt bin ich in meiner Welt mit dem Patienten, und wenn ich nur eine Frage schaffe und er mir die beantwortet, dann ist das ja vielleicht auch okay. Also ne, und auch so die Belastung kriegt man ja schon so ein bisschen mit, die da so sind. Vielleicht auch Ängste mit auszuhalten, und ein anderes Symptom kann halt auch sein, der Patient will gerade gar nicht übers Essen quatschen, aber ich bin jetzt warum auch immer angefordert worden, und vielleicht quatsche ich eine Stunde lang über irgendwas völlig Belangloses, bis ich dann irgendwann zu einem kleinen Assessment noch kommen kann. Bis der Patient soweit ist überhaupt. Was weiß ich, vielleicht war vorher irgendein Arzt drin oder Assistenzarzt, Ärztin, die gerade die Diagnose eröffnet haben, und dann kommen wir da fröhlich reingelaufen und sagen, hi, ich bin von der Ernährung und jetzt müssen wir mal, und der ist da völlig zu Recht völlig woanders. Und das ist ja auch so ein Symptom im weitesten Sinne, was man häufig vielleicht hat.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, das ist einfach ein Bereich, wo man lernen muss, Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Und manche Symptome sind dann auch einfach relevanter als andere. Wenn du schon sagst, einfach Darmmobilität ist nicht mehr so gegeben, also die Passage ist nicht mehr so da, dann ist es auch einfach wichtig, dass man berücksichtigt, okay, vielleicht gibt es andere Sachen, die ich eher begünstigen kann, oder wie kann ich die denn eher in Schwung bringen, anstelle dass ich die noch weiter verlangsame.
Ja, oder irgendwie was verschlimmer, obwohl ich es ja eigentlich gut therapeutisch machen wollte und dann in den falschen Trickkoffer gegriffen.
Ja, es ist halt auch sehr schwierig, es ist so ein Wechselbild. Ich meine, Palliativ ist ja nicht immer nur Onko, ist ja auch Autoimmunerkrankungen, es kann alles Mögliche sein, Parkinson, Schlaganfall, das kann sich ja hinziehen, und ich meine jetzt auch Corona, Long-Covid etc., da kommt ja so viel auf einmal zu Trage und so viele unterschiedliche Krankheitsbilder. Wüsstest du irgendwelche Standards, die man irgendwie so sagen kann? Ich meine, wir Diätassistenten berufen uns ja immer darauf, wir wollen individuell, standardisiert, evidenzbasiert arbeiten. Das sind ja immer so die Schlagwörter. Aber kann ich denn irgendwie so einen leichten Standard für mich festlegen, an dem ich mich orientieren kann?
Naja, evidenzbasiert ist natürlich in der Patientengruppe ein bisschen schwierig, ne? Aber von der Deutschen Palliegesellschaft oder der Deutschen Palliativgesellschaft gibt es ja die S3-Leitlinie, wo natürlich Ernährung auch mit ein Part ist. Mhm. Natürlich nicht der Part, also wir haben da große Passagen drin zum Thema Medikation, Pflege und natürlich halt Ernährung auch nochmal. Also darauf können wir uns natürlich berufen, da reinzugucken. Aber auch die DGEM, also Deutsche Gesellschaft der Ernährungsmedizin, auch die haben in ihren jeweiligen Leitlinien, sei es jetzt Onko oder klinische Ernährung, auch immer eine Passage nochmal zur palliativen Situation mit drin. Und ich finde für mich persönlich, der größte Standard ist zu gucken, wie ist die individuelle Situation, da sind wir bei dem Punkt, was du ja auch angesprochen hast, in der aktuellen Phase des betroffenen Menschen. Und was kann ich dann aus meinem Ganzen, was ich weiß, so ableiten und umbauen, dass es für die Betroffenen den meisten Nutzen vielleicht hat. Und das Assessment oder das Screening, das bleibt ja das Gleiche. Also auch die Palli-Gesellschaft empfiehlt den NRS oder SGA oder auch den MAST, je nachdem, wo, in welchem Setting wir arbeiten. Ja. Nur, dass ich halt, finde ich, feinfühliger für die Individualität sein muss.
Meinst du dann auch, ich müsste, wenn ich jetzt die Assessments-Tools benutze, machst es ja eher, wäre jetzt so ambulantes Setting, NRS ist ja eher so stationäres Setting. Wenn ich diese Tools verwende, halte ich mich dann auch stark und streng an die Punkteverteilung dort? Muss ich die anders formulieren? Oder gehe ich sie einfach standardmäßig durch, wie ich die sonst auch beim Patienten durchgehen würde?
Naja, bei dem Screening würde ich sie erstmal so standardmäßig durchgehen, dass ich erstmal so quasi so ein Baseline als auswertbare Technik habe. Was ich aber nochmal mit raufnehme oder mit reinnehme in dem Ganzen, ist auch nochmal der Quality of Life. Das zu erfragen, also wie ist es mit Schmerzen? Das ist irgendwie nochmal ganz wichtig. Auch wenn ich jetzt als Berufsgruppe da ja gar nichts machen kann. Aber ich kann ja zum Medizinmenschen gehen und sagen, Patient hat gesagt, Schmerzen sind von gestern auf heute von 2 auf 7 auf dieser 10er-Skala gestiegen. Lass mal da bitte irgendwie was überlegen, weil wissen wir ja auch alle, wenn ich große Schmerzen habe, neige ich nicht gerade dazu, viel essen zu wollen. Solche Punkte habe ich natürlich auch nochmal mit drin. Aber auch so ein Stück weit gibt es gerade Ängste, Sorgen, die gerade akut sind, also die wichtiger als meine Ernährungstherapie sind. Ja. Es wird so ein bisschen diffuser, finde ich, mein Screening, wenn ich da mit palliativ betroffenen Patienten spreche. Also ich habe dieses, wenn wir jetzt als Beispiel NRS oder SGA, habe ich diesen Standard, also SGA die Kurzversion, und baue dann halt noch die Sachen mit ein, die ich von dem Quality of Life Bogen habe. Diese Bögen sind auch frei abrufbar bei der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Zu Quality of Life noch was. Mhm. Du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht ganz so relevant für uns. Da würde ich dir einmal kurz widersprechen, weil ich finde, manchmal, vor allem in dieser Patientengruppe, kann man diätetisch gar nicht so viel machen. Und wenn man dann begründen kann, warum man nicht diätetisch was machen konnte, aufgrund des Quality of Lives, oder dort nur die Veränderungen sieht und gar nicht so jetzt, keine Ahnung, Body Mass Index ist sogar runtergegangen, Muskelmasse hat abgenommen, aber die Quality of Life ist gestiegen, dann haben die diätetischen Maßnahmen ja doch was gebracht. Also für die Evaluation der Ernährungsberatung finde ich tatsächlich Quality of Life mit am wichtigsten.
Das auf jeden Fall, aber habe ich nicht gerade gesagt, ich kann schmerztherapeutisch nicht viel machen?
Ich weiß nicht, eigentlich ja schon.
Wir können jetzt
also, hast du gesagt. Aber ich finde, man kann ja schon schmerztherapeutisch auch was machen, diätetisch.
Ja, klar. Klar, aber jetzt so, wenn es diese akuten Schmerzen sind, die auf Level, 7 bis 10 sind.
Ja.
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 So.
Da, ja, Morphium kann ich nicht geben, sorry.
Genau, aber dann ist ja mein Auftrag zu sagen, alles klar, habe ich verstanden, ich kümmere mich darum, dass Ihnen da Abhilfe geschaffen wird oder so. Ne?
Ja, da hast du recht.
Aber so rein diätetisch habe ich da jetzt nicht so die Zaubermöglichkeiten natürlich.
Ja,
also wenn
stimmt.
Die so hoch sind. Von der
ja gut, es kommt drauf an, wo die Schmerzen sind, ne? Wenn die im Mund sind.
Ja, aber gut, okay. Wir halten fest, es gibt so Parameter, wo wir natürlich viel machen können. Also gerade die Mundpflege fällt auch nochmal mit der Pflege zusammen optimieren und gucken, ob diese Öltinkturen oder sowas sinnvoll sind. Ne? Oder diese Mundspülungen, die so leicht betäubende Wirkung haben, auch die können wir natürlich nicht ansetzen, aber kann mich ja für den Patienten darum kümmern, dass es angesetzt wird. Ja, na klar.
Und dass er vielleicht nichts Scharfes isst.
Ja, richtig, das auch nochmal vielleicht mit der Stationshilfe, wenn wir jetzt vom stationären Setting mit der Stationshilfe gucken, was sind denn für Speisen ausgewählt und das dann gegebenenfalls die Kostform anpassen natürlich.
Ja, also man kann doch viel machen, wenn die Patienten es zulassen und wenn der Werkzeugkasten groß genug ist.
Genau, wobei ich habe wenig oder selten die Erfahrung gemacht, dass Patienten irgendwas nicht zugelassen haben.
Ja?
Ja. Also ich hatte einen Patienten, das fand ich aber sehr, sehr beeindruckend. Den haben wir 2 Wochen parenteral ernährt im Klinikum. Und er hat für sich keine nennenswerte Besserung festgestellt. Und er wusste um seine Prognose und auch grob um seine Lebenszeit und sagte, ich habe auf die ganzen weiteren Schritte keine Lust. Das hat jetzt nicht viel gebracht in den 2 Wochen dieser Ernährung über meinen Port. Ja. Wir hören jetzt auf damit. Ich weiß, ich kann auch nicht mehr essen. Ja. Also oral. Und ich möchte das aber an dieser Stelle auch nicht mehr.
Ja.
Und ich setze das sozusagen ab, möchte es nicht mehr. Ich weiß, nächste Woche ist ein Platz im Hospiz frei. Der ist für mich.
Ja.
Und bis dahin bleibe ich jetzt hier auf dieser Station. Und dann gehe ich halt rüber. Also auf unserem Gelände war ein Hospiz, deshalb kann ich sagen, dann gehe ich halt rüber. Ja, und da dachte ich, okay, das ist eine ziemlich sattelfeste Entscheidung, sehr, sehr beeindruckend, und meine einzige Aufgabe ist es, die zu respektieren und nicht zu sagen, ja, na, wollen wir nicht noch, ne? Was ja auch manchmal so kommen könnte. Und wollen Sie nicht noch das probieren oder das, sondern alles klar, der hat im vollsten Bewusstsein seine Entscheidung getroffen und das finde ich sehr beachtenswert und dann machen wir das so. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie bitte Bescheid. Und ansonsten war es cool, bis hier mit Ihnen Zeit verbringen zu können.
Absolut. Nee, ich glaube, also was uns auch bewusst sein muss, ist, dass der Patient der Chef ist. Und wenn er merkt, das bringt ihm nichts, dass wir das absolut respektieren und dass das die richtige Entscheidung ist. Wir genau. sind nur Begleiter, wir können nicht Entscheidungen treffen.
Nee, genau, richtig. Also er ist, wenn wir es mit einer Sportart vergleichen, ist er im weitesten Sinne der Coach, der bestimmt, wo ich hinzulaufen habe. Und das sage ich, also ich arbeite jetzt sehr im Homecare-Bereich und komme halt in die Häuslichkeiten der Patienten. Und wenn die dann fragen, wie lange muss ich das denn noch, also parenterale Ernährung, sage ich so lange, wie sie wollen. Ich werde mit ihnen nicht diskutieren. Wenn sie sagen, ihnen ist das zu viel Stress und es schränkt sie zu sehr ein, dann können wir natürlich gucken, vielleicht machen wir nur jeden zweiten Tag oder das Wochenende frei und nur eine Arbeitswoche.
Ja.
Aber wenn das alles für sie doof ist, dann ist es mein Job, mit dem Arzt zu reden und denen das vielleicht so mitzuteilen. Wenn ich
Ja, da kommen wir wieder zur Lebensqualität. Ja. Ne? Also bringt denn die diätetische Maßnahme mehr Lebensqualität oder nimmt sie mehr Lebensqualität? Wenn dein Patient, den du jetzt gerade noch angesprochen hattest, sagt, okay, es bringt mir gar nichts, dann ist es ja nur Zeit und auch körperlich ist es anstrengend, dann ist es vielleicht genau richtig für ihn, so zu entscheiden. Voll gut. Was würdest du denn einem jungen Diätassistentin empfehlen? Was sollte sie denn beachten, wenn sie dort arbeiten möchte? Oder was sollte die Person vielleicht auch mitbringen?
Zeit und die Fähigkeit, sich in Teilen auch radikal zurückzunehmen.
Mhm.
Das, was ich eingangs meinte, es kann sein, dass wir eine Stunde über nichts reden, was diätetisch relevant ist. Aber vielleicht gerade jetzt in der Situation für den Patienten unheimlich wichtig, das loszuwerden, weil auch wir sind eine Berufsgruppe, die mehr Zeit hat als die Kollegen in den langen weißen Kitteln.
Das stimmt.
Und vielleicht ist manchmal auch unsere Aufgabe, das meine ich jetzt mit dem Zurücknehmen, die Fragen, die der betroffene Mensch hat, aufzunehmen und zum weißen Kittel zu tragen und den eventuell dazu zu motivieren, also den Mediziner, Ärztin, Arzt, nochmal zum Patienten zu gehen. Wobei ich aber sagen muss, alle Ärzte, die ich kenne, die im Palliativen arbeiten, die haben auch so einen gewissen Schlag, so eine gewisse Ruhe irgendwie weg und gehen dann halt da nochmal hin und hören nochmal zu. Aber das sind so die, finde ich, wichtigsten Sachen. Also aushalten zu können, dass diätetische Therapien auch nicht funktionieren oder nicht den Erfolg bringen, den man sich vielleicht erhofft hat oder das vielleicht für den Patienten doch nur doof ist, also so eine gewisse, sehr großen Anführungszeichen, gewisse Niederlagen auszuhalten, weil vielleicht war es gerade nur nicht in dem Moment passend.
Fingerspitzengefühl.
Ja, genau. Also ja, aber so ein anderes Fingerspitzengefühl, als man das vielleicht auch so braucht. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ja, eine gewisse Empathie.
Ja, absolut. Ich meine, die Arbeit ist ja dann nicht nur mit dem Patienten, sondern auch mit den Angehörigen. Und meistens ist das ja, steht man da so ein bisschen zwischen zwei Fronten. Die eine Partei, die Angehörigen, wollen unbedingt den Patienten so lange behalten, wie es geht, aber sehen natürlich auch den Kampf des Patienten und wollen natürlich auch, dass der nicht so ja, dramatisch abläuft. Und auf der anderen Seite haben wir den Patienten, der vielleicht auch nur seine Ruhe will oder halt auch sein Leben noch genießen will. Wie würdest du denn den Umgang mit Patienten, mit Angehörigen beschreiben? Was gibt's da zu beachten?
Na, auch da ist es, was du jetzt auch angesprochen hast, ne, dass also letztendlich spielen ja viel Ängste oder so Unsicherheiten. Ich glaube, meistens sind es eher Unsicherheiten. Also viele Angehörige, so war immer mein Eindruck, die wissen meistens okay um die Situation oder auch gut um die Situation und wollen natürlich irgendwie helfen, aber auch nicht belastend sein, weil das, was wir auch schon sagten, alle wissen, dass man essen muss. So. Hm. Und da zu gucken, also ne, wieder so ein Stück weit muss man auch Vermittler sein. Wenn man dann im Gespräch sitzt, genau zwischen den beiden Fronten oder Parteien, sagt der eine, oh, nee, ich will das gar nicht. Ja, aber du musst ja, oder ich guck mal, was ich immer für dich mache. Also auch so Vorwürfe schwingen ja ganz gerne mit, um die mal zu entschärfen und zu sagen, okay, warten Sie, ich habe verstanden, Sie machen, opfern jetzt ganz viel Ihrer Zeit für Ihren Angehörigen, der hier gerade in der palliativen Lebensphase ist und kriegen aber nicht die Wertschätzung zurück, die Sie sich vielleicht wünschen. So, aber haben Sie mal miteinander, oder anders, was können wir denn machen, was allen zugute ist, ne? Also Geschmack ist doof und Mund ist trocken, aber ich mache sein Lieblingsgericht und das lehnt er immer ab. Stellen Sie sich das mal vor. So, ist ja ein O-Ton. Ja, okay, verstehe ich. Sie hängen sich da voll rein und was bei ihm aber ist, er weiß, wie es schmecken muss oder wie es immer geschmeckt hat, wie Sie es für ihn gemacht haben.
Ja.
Schönes Rollenbild, ne? Mann, Frau. Und dann isst er das und dann schmeckt das doof, aber irgendwie traut er sich, ihnen auch nicht zu sagen, ja, das schmeckt ja gar nicht so wie früher, weil dann denkt der andere wieder, ah, ich kann nicht mehr kochen. Aber nee, das ist ja gar nicht, ist weder eine Kritik an sie, sondern er beißt da rein und schmeckt nach Pappe, weil aufgrund der ganzen Therapien, die waren, sind die Geschmacksrezeptoren ja noch gar nicht wieder da, wo sie mal waren, falls sie überhaupt da hinkommen. Und was halten sie davon? Wir suchen ein paar Lebensmittel raus, die alle cool finden, also dass man nicht 7 verschiedene Töpfe hat, und gucken, was man daraus Cooles machen kann, was für alle Seiten okay ist. Also ein bisschen Dolmetscher in Punkten, wo es heißt, wo es eigentlich viel um manchmal auch persönliche Konfliktchen geht. Weil eigentlich will ja keiner den anderen verletzen, sowohl die eine Partei als auch die andere Partei. Eigentlich wissen ja die meisten wirklich darum, dass sich alle bemühen und auch die betroffenen Menschen in der palliativen Situation, auch die haben ja Angst, zur Last zu werden.
Absolut.
Ja. Und vielleicht ist auch manchmal der Job zu sagen, langsam haben sie eigentlich einen Pflegegrad.
Stimmt.
Also, ne, sie gehen ja einkaufen und machen das und das und das, aber war mal wer vom Sozialdienst da? Also, wir können ja, ihnen stehen ja Leistungen zu, die ja beantragt werden müssen, aber.
Ja.
Ja, nee, das wollten wir mal nicht. Okay, hey, cool. Beim nächsten Termin, wo sie hier sind, in 2 Wochen, ist auch Kollegin vom Sozialdienst da. So, um da auch den Druck rauszunehmen.
Ja, man muss halt einfach bedenken, dass es eine emotional geladene Situation ist und auch, dass halt psychologische Betreuung notwendig ist für beide Seiten. Sowohl für die Angehörigen, die am Ende vielleicht auch ohne Angehörigen dann dastehen, wo der PatientIn dann auch nicht mehr dort ist, und die andere Seite, die gerade am Sterben ist, die ja auch psychologische Betreuung braucht, genau. Dorthin gehend.
Also das vielleicht auch nochmal so, wenn wir jetzt so drüber reden, müssen wir, finde ich, oder ich empfand mich immer so als Netzwerker für die Patientinnen zu den anderen Fachdisziplinen. Mhm. Wenn ich in meinem Gespräch, was ja manchmal, wie gesagt, 1,5 Stunden gehen kann, weil man die Zeit gerade hatte, feststelle, da gibt es so Punkte, die nicht mein Tanzbereich sind, aber ich weiß, wer da tanzt, dann gehe ich halt zum Sozialdienst oder rufe die Psychoonkologin nochmal dazu oder wie noch immer. Und organisiere das, dass beim nächsten Termin in der Sprechstunde dann die da sind. Oder die sich auch schon vorher melden.
Das ist auch das Schöne an unserem Beruf. Wir kennen uns mit allem ein bisschen aus. Wenn wir merken, ah, da sind medizinische Defizite, okay, dann hole ich den Arzt dazu. Ja. Ah, okay, da ist eine psychologische Belastung. Okay, jetzt brauche ich Hilfe und muss zum Psychologen gehen, damit der Patient noch psychologische Unterstützung kriegt. Das finde ich eigentlich auch, das ist so das Tolle an unserem Beruf, dass wir eigentlich von allem ein bisschen was wissen und dadurch auch mehr auf die anderen Disziplinen Bezug nehmen können und besser mit denen zusammenarbeiten können.
Genau, und netter Nebeneffekt, wir werden halt als Berufsgruppe wieder anders wahrgenommen.
Ja.
Wir sind nicht die, die nur auf Anforderungen kommen, ihren Part machen und dann wieder ab, zwischen, sondern es ist ja bei uns ganz viel Kommunikation auch mit anderen Berufsgruppen notwendig.
Hast du irgendwelche Literaturempfehlungen, die du nochmal geben würdest oder irgendwelche anderen Tipps, die man noch mitgeben könnte zu dem Thema?
Also, was ich ja vorhin schon sagte, Deutsche Gesellschaft Palliativmedizin, immer eine wirklich gute Anlaufquelle. Was ich da besonders gut finde, ist die Handreichung oder die Broschüre zum freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken. Das fand ich sehr gut. Dann generell gibt es natürlich eine ganze Litanei an Literatur zum Thema. Also, was ich empfehlen würde, ist, sich mit dem Thema Tod, Sterben auch privat anders zu beschäftigen. Spannenderweise war ich letztes Wochenende, also da war Totensonntag gewesen, im Krematorium hier bei uns in Berlin, weil da auch immer Tag des Krematoriums ist. So weit, so langweilig. Und da ging es aber auch nochmal darum, ein bisschen Literatur war da aufgebaut. Also zum Beispiel das letzte Hemd ist bunt, wo es um die Sterbekultur geht. Sowas oder Umgang mit Sterbefasten war auch so ein Buch. Das sind jetzt nur die Buchtitel, die ich hier vorlese. Also das waren so Bücher, die eigentlich ganz gut sein können.
Also dass man sich auf jeden Fall mit dem Thema Tod und Sterben nochmal auseinandersetzt.
Ja, aber halt also mit dem Hintergrund, die Angst vor dem Tabu zu verlieren, darüber reden zu können.
Ja.
Ja. Also nicht selten kam ich ins Patientenzimmer und die sagten, also man fragt ja, ne, wie geht's Ihnen heute? Und die sagen, scheiße, ich habe gerade erfahren, dass ich nur noch, oder dass ich nicht mehr geheilt werden kann. Haha, na Mensch, da sind wir jetzt aber hier in einer ganz brenzligen Situation reingeraten. Und dann saß ich dann da und sagte, jo, das ist aber wirklich scheiße. Also ne, auch mal dieses Verschwurbelte vielleicht ablegen zu können und sich zu denken, okay, jetzt ist das ist eigentlich eine dankbare Situation. Der Patient hat mich zum einen daran gelassen emotional und zum anderen hat er mich nicht gleich wieder rausgeschickt im Sinne von, gehen Sie mal weg, ich kann Sie jetzt hier gar nicht gebrauchen. Und wenn man da so ein bisschen die Hemmung für sich auch schafft, abzubauen, dass man darüber nicht redet oder nur so hinter vorgehaltener Hand oder sowas, also hat sich ja viel gebessert, aber ich glaube, so den eigenen Umgang damit so ein bisschen zu neu zu framen, wäre schon ganz gut.
Absolut. Ja, so die Angst davor zu verlieren. Ja, es ist ein Tabuthema in der Gesellschaft, wie du selber gesagt hast. Und ich glaube, seine eigene Angst davor auch zu verlieren, mit dem Tod von anderen umzugehen, ist schon mal ein guter Anfang. Ich meine, du bist ja berufspolitisch sehr aktiv. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, auch eine Frage in das Interview mit reinzunehmen. Warum denkst du, ist eigentlich die Palliativmedizin auch berufspolitisch für uns Diätassistenten relevant? Kannst du uns das beantworten?
Na gut, kontextuell habe ich es schon beantwortet. Es ist natürlich wichtig, hier in dem Fall mit anderen Berufsgruppen wiederum zu netzwerken und dadurch unsere Berufsgruppe sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass wir als Berufsgruppe in jeder Lebensphase dazugehören. Ne? Also es gibt Kurse für die Spezialausbildung zur Pädiatrie, also von ganz frühe Lebensphase. So zähl ich uns natürlich auch zum Therapeutenkreis für die letzte Lebensphase. Und wenn wir halt gucken, im DRG-Code für die Komplexbehandlung, also palliative Komplexbehandlung, gibt es ja Disziplinen, die vorgeschrieben sind, also Pflege, Ärzte logischerweise, Sozialdienst, Physiotherapie und Psychoonkologie. Die sind Pflicht, dass ich den Code dass das Klinikum den Behandlungscode anwenden kann, um ein extra Entgelt zu bekommen. Optional sind aber hier diese ganzen Klangtherapeuten und ja, Kunsttherapie und halt Ernährung. Und ich finde aber, dass wir ganz essentiell im wahrsten Sinne des Wortes dazugehören müssten zum Therapeutenkreis für diese Patientengruppe. Also dass dieser Code nur angewendet werden kann, wenn auch eine Ernährungstherapie mit dabei ist. Das wäre so das High-End, wo ich uns gerne noch verankert sehen wollen würde im ganzen Gesundheitssystem.
Also an sich die ernährungsmedizinische Komplextherapie oder meinst du jetzt ganz spezifisch für die Palliativmedizin?
Ich meine ganz spezifisch die palliative Komplexbehandlung.
Okay.
Also die ernährungstherapeutische, da sind wir natürlich vorgeschrieben, es wäre komisch, wenn nicht. Frau Schweikert und glaube, Dr. Adolf da wirklich was Gutes gemacht. Aber in dem OPS-Code palliative Komplexbehandlung sind wir optional. Aber wir müssen nicht, also wir als Berufsgruppe müssen nicht vorgehalten werden, damit der Code angewendet werden kann für die Patienten.
Und ja, das ist eigentlich das Problem wieder fürs Einstellen der DiätassistentInnen in den Bereichen. Das ist nicht vorgeschrieben, also müssen wir es nicht einstellen, also müssen wir es nicht anbieten.
Richtig. Und da macht natürlich die Deutsche Krebsgesellschaft, macht da wirklich was Gutes, dass die, wenn die die ganzen Kliniken zertifizieren, was weiß ich, Pankreaszentrum oder Darmkrebszentrum, haben die ja mittlerweile auch den Punkt Ernährungstherapie. Ja. Und da reicht es eben nicht aus, dass auf dem Papier eine Diätassistentin in der Küche beschäftigt ist im Klinikbetrieb, sondern die wollen netterweise in den Audits auch mit den Kollegen sprechen und hören, was die machen.
Sehr gut.
Und das Gleiche wäre jetzt nochmal ein bisschen abgeschworfen im Bereich der geriatrischen Komplexbehandlung. Auch da sind wir nicht vorgesehen. Also wer auch immer damals diese DRG-Codes für die Komplexbehandlung gemacht hat, hat anscheinend nie bedacht, dass Patienten, egal ob geriatrisch oder palliativ, auch essen müssen. Und auch, dass es da vielleicht Probleme gibt. Also das zeigt natürlich auch auf, dass der Punkt Ernährung, Ernährungstherapie damals bei der Entstehung dieser Codes gar nicht so relevant war anscheinend. Oder das ja Essen, wir haben ja eine Küche, ist ja klar, also ne, dann passt man die Kostform an, so das war es vielleicht. Aber dass ja da noch viel, viel mehr Therapie möglich ist für andere Therapien, das wurde anscheinend damals nicht gesehen. Deshalb halte ich das für berufspolitisch relevant, uns damit ins Spiel zu bringen immer wieder.
Das ist ja jetzt nur stationär. Würdest du Ambulanz noch was ergänzen wollen? Im ambulanten Bereich noch was ergänzen wollen?
Na, da genau das Gleiche. Klar, ich habe da keine Komplexziffern, aber wenn ich ein ambulantes Zentrum habe, egal für welche Erkrankung, meine die Ernährung und die Hindernisse, die Patienten mit der Nahrungsaufnahme haben, sind ja immer therapiewürdig. Und da sehe ich es halt für wichtig, dass da Experten sind. Wir die als Diätassistenten und eben nicht, jetzt sehr, sehr platt und polemisch gesprochen, die weitergebildete Krankenschwester, die einen Wochenendkurs gemacht hat und sich jetzt Fachkrankenschwester für Onkologie nennen kann. Und wenn ich ins Curriculum gucke, sind da 2 Stunden oder 2 Einheiten Ernährung vorgesehen. Und da sind dann diese Tipps wie Eiswürfel lutschen und so bei Mukositis oder so ein Quatsch. also sehr schon okaye Sachen, aber doch sehr plätschernd an der Oberfläche.
Ja. Absolut. Ja, sehr gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was sich da auch noch berufspolitisch alles noch ändert, ne? Und du bist ja unsere Quelle. Fragen wir regelmäßig nach.
Genau, mach das.
Dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Normalerweise haben wir ja immer die Kühlschrankfrage, aber ich habe gedacht, die haben wir dir jetzt schon so oft gestellt, dadurch, dass du...
Beim letzten Mal habe ich eine andere Frage bekommen. Doch, was ich in meinem Dienstkühlschrank haben muss oder so, hat glaube ich, Merle
gefragt. Ah, das hat Merle gefragt?
Ja.
Ah, ich hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ich wollte jetzt eigentlich fragen, welcher der Hunde gerade geschnarcht hat.
Ich habe mich dazwischen dann auch gefragt, ob das zu hören ist. Das war Dino, der große weiße Hund.
Süß.
Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich finde so ein Hundeschnarchen unheimlich beruhigend.
Oh, ich auch. Ich liebe es. Ich finde es auch richtig gut. Und es ist beim Schneiden, mich stört es nicht. Ich werde es drin lassen. Ich finde es klasse.
Ja, voll gut. Das ist eigentlich so, so ein Hintergrundschnarchen. Ne?
Das ist auch der O-Ton.
Ja.
Dass wir alle ein bisschen entspannter durchs Leben gehen.
Ja, ich habe dann immer den Eindruck, den Tieren geht es gerade gut.
Ja, wenn sie schlafen auf jeden Fall.
Ja, aber wenn die auch noch so tief schnarchen dabei. Also so,
ach so, ja.
So wirklich
träumen.
Sehr weit weg.
Nee, das freut mich. Also danke, dass du auch dich dem Thema angenommen hast und auch sogar das Thema vorgeschlagen hast. Ich finde, das ist ein guter Vorschlag gewesen und ich bin froh, dass wir das besprochen haben. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest?
Ergänzen nicht, aber vielleicht noch ein Tipp. Hospize sind eigentlich auch immer ein sehr schöner Anlaufpunkt. Also viele Hospize haben ja einen Verein um sich herum, müssen die ja haben. Und bieten immer mal Veranstaltungen dran. Also auch da ist immer cool, da mal reinzugehen, zu gucken, wie lebensbejahend ist so ein Hospiz und wie hell und wie freundlich auch und wie cool ist das auch für die Gäste, die da sind.
Ja.
Und auch hier kann man immer mal auch sicherlich was mit ein bisschen Kreativität zusammen mit dem Hospiz für die Gäste auf die Beine stellen. Also vielleicht weniger Berührungsangst vom Tod und Sterben zu haben, ist ja eigentlich so ein großer gesellschaftlicher Gleichmacher und einfach mal sich dem Thema widmen. So.
Ja, Stigma ein bisschen entfernen und sich ein bisschen trauen, da reinzugucken.
Genau.
Sehr schön. Ja, danke Matthias, dass du mal wieder bei uns warst.
Alle danke für die Einladung.
Okay, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Jahr wieder.
Sehr gerne, bis nächstes Jahr.
Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr uns selbstverständlich auf unserem Instagram-Account DietYourBrain schreiben. Alternativ auch gerne über unsere E-Mail-Adresse dietyourbrain@web.de. Da könnt ihr Merle und mich, wie gesagt, erreichen. Vorschläge, Kritik, sonstiges immer gerne schreiben. Und solltet ihr Fragen haben, dürft ihr natürlich auch Matthias online gerne beballern. Am besten über den VDD-Account der JuniorInnen. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr und wir hören uns wieder.